palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ein herzliches Willkommen an alle Freundinnen und Freunde des italienischen Fußballs. Es ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Juve mal wieder nicht den Scudetto geholt, stattdessen grüßt Inter von der Tabellenspitze nach dem 34. Spieltag in Italien. Was ist sonst noch passiert? Das Old Trafford wird gestürmt und Simon Terodde wechselt zum FC Schalke 04. Und damit wir, Marius, moin moin.
Moin an den Meister und den Abstiegsmacher.
Ich grüße zurück und wollte sagen, damit wir es nicht die ganze Zeit immer zwei miesepetrige Podcast-Hosts hier haben, die selbstständig schlechte Fußballwochenenden hinter sich haben, laden wir uns doch mal jemanden ein, der was zu lachen hatte am Wochenende. Ich grüße ganz herzlich Thomas Hörner, ich aus Hamburg sitzt er gerade.
Genau, hallo in die Runde. Ganz nett, dass du Inter und den HSV erwähnt hast, mit denen ich mich ja auch beschäftigen darf. Diskrepanz könnte nicht größer sein gerade.
Das stimmt, aber zumindest lacht das eine Auge, nehme ich mal an, als Interista sozusagen jetzt schon mal vorneweg zum Eingang der Sendung. Herzlichen Glückwunsch zur 19. Meisterschaft ist es tatsächlich.
Grazie mille, haben wir uns verdient.
Das ist richtig, aber darüber wollen wir nachher noch lang und ausführlich sprechen. Wenn wir kurz mal sozusagen abseits des Meisterrennens einen Sieger des Spieltags küren können, dann ist es, Überraschung, Überraschung, wirklich die alte Dame und CR7. Der Kampf um die Champions League, unfassbar. Marius hat vorhin noch geschrieben, so scheiße spielen und dann das Ding trotzdem noch gewinnen. 2:1 bei Udinese Calcio durch zwei sehr späte Treffer von eben Cristiano Ronaldo. Saisontore Nummer 26 und 27, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Aber damit Juve jetzt punktgleich mit Atalanta, punktgleich mit Milan und zwei Zähler vor Napoli, hat man jetzt wirklich ein wenig den Kopf aus der Schlinge gezogen. Marius, also eigentlich viel Positives kann man über den Auftritt da bei Udinese Calcio gar nicht sagen, oder?
Voll nicht. Also ich hätte es nicht zur Halbzeit nicht für möglich gehalten, dass Cristiano Ronaldo noch gegen Tolgay Arslan gewinnt.
Ja, stimmt, das war natürlich das Duell. Man muss sagen, Udinese finde ich in den letzten Wochen gefällt mir eh zunehmend gut. Die Führung durch Molina bereits in der 10. Minute, sehr schnell und gut geschaltet von Rodrigo de Paul, der eh eigentlich über weite Strecken des Spiels eine gute Begegnung absolviert hat.
Man könnte meinen, er ist der Spieler, der Juve fehlt.
Ja, würdest du sagen?
Also so einer wie er, der das Spiel machen kann, der das Tempo diktieren kann. Denn das hat sich ja heute wieder gezeigt, bei Juve kann das halt niemand so richtig.
Ich fand es wirklich auch wieder erschreckend ideenlos. Keiner zwischen den Reihen, keiner, der sich irgendwie mal was traut. Also und CR7 traut sich halt dann irgendwie aus allen Lagern mal zu ballern, war sehr angenervt zwischenzeitlich. Auch Morata hat nach Einwechslung in der 66. keinen großen Einfluss gehabt. Die Baller untergetaucht wieder die meiste Zeit. Und dann eben aber De Paul, der mit einem, boah, das hat er währenddessen schon selber gemerkt. Er steht da in der Mauer bei einem Freistoß von eben Ronaldo und reißt den Ellenbogen so hoch, also wie ein, ja, doofer Reflex, muss man sagen. Und dann gibt das eben den Elfmeter, der dann in der 83. zum Ausgleich führt. Und in der 89. nach Flanke Rabiot, die, ja, so Reporter-Sprech, da lag schon Schnee drauf. Die fliegt einmal von ganz links bis nach ganz rechts und Ronaldo köpft dann dem armen Scuffett das Ding da eine Minute vor Schluss noch durch die Hosenträger. Und die haben gejubelt, als wäre es die Meisterschaft.
Ja, es hatte ja nun Juve in den letzten Wochen tatsächlich nicht so viel zu jubeln und nachdem eben Napoli zwei Stunden zuvor nur 1-1 gegen Cagliari gespielt hatte, du hast es erwähnt, quasi Gewinner des Spieltags, wenn es um diese Ränge geht, ja, man Irgendwann müssen sie sich jetzt hochziehen und versuchen, in den verbleibenden 4 Spielen daraus jetzt sowas Positives zu schöpfen, dass sie irgendwie wieder ein bisschen mehr, weiß nicht, Selbstverständnis in ihr Spiel reinbekommen.
Und vor allem einfach die Qualifikation für die Champions League einfach schaffen. Also das ist
ja
natürlich auch für den Herrn Trainer nicht ganz unwichtig, nehme ich an, in der Bewertung dann am Ende.
Man munkelt ja, Massimiliano Allegri war unter der Woche in Turin. Aber gut, er kann natürlich da auch auf einen Espresso einfach so gewesen sein.
Wie nimmst du das denn wahr, Thomas? Auch so, ja, siehst du auch diese Stagnation im Spiel Juves?
Ich sehe, also im Vergleich eigentlich zu den vergangenen Jahren eher einen Rückschritt sogar. Also seit Pirlo übernommen hat, wie heißt das so schön, schlecht angefangen und schlecht aufgehört, oder da bist du doch der Kommentator, der die ganzen Floskeln dreschen kann.
Schlecht angefangen, stark nachgelassen oder irgendwie so.
Ah,
ne?
Ja, genau.
Ja, wir hatten sie ja zwischenzeitlich auch mal wieder gelobt, aber es war dann doch nur ein Strohfeuer vermutlich, um mal bei den Floskeln zu bleiben.
Na, ich sehe es aber auch wie Marius, also da fehlt einfach auch in der Zentrale genau der Spieler, der jetzt an der Seitenlinie steht. So einen Spieler gibt es jetzt natürlich heutzutage nicht mehr. Pirlo war einzigartig, aber ja, auch Pjanic als Pirlo-Light-Version, als Organisator, der täte denen wahrscheinlich immer noch gut.
Ja, ich glaube, wir haben, als der Transfer da zustande kam, auch behauptet damals, dass Arthur vielleicht bei Juve auf jeden Fall kein Upgrade zu Pjanic wird. Und das hat sich jetzt über weite Strecken der Saison auf jeden Fall bewahrheitet, aus welchen Gründen auch immer. Nun gut. Aber wenn wir den Gewinner gekürt haben, dann ist für mich auf jeden Fall Napoli einer der Verlierer. Und dabei ging es da eigentlich ganz gut los. 13. Minute gegen das abstiegsbedrohte Cagliari, Osimhen. Tolles Tor, setzt sich gut durch nach Vorlage Insignes. Der kommt so langsam wieder in Form und kann, glaube ich, auch im Saisonendspurt auf jeden Fall helfen.
Möchte ich einmal kurz auch betonen, dass mich das doch freut, dass er nach seiner schweren Verletzungszeit und ja auch den Unkenrufen wegen der hohen, sehr, sehr hohen, überzogenen, könnte man auch sagen, Ablöse, die Napoli bezahlt hat, für ihn ja ein bisschen als Flop mit Ansage betitelt wurde. Und jetzt hat er, glaube ich, in den 3 letzten Spielen getroffen oder so. Das ist eine ganz coole Geschichte.
Ja, absolut. Und ich weiß gar nicht, was Napoli in dem Spiel gefehlt hat. Also da hatten sie jetzt nicht so den krassen Chancenwucher, finde ich. Und Cagliari, du hast sie letzte Woche auch schon gelobt, Marius, hat dann da doch unterm Strich verdient einen Punkt mitgenommen, finde ich. Auch wenn der Treffer durch Nandes 90. plus 4, das ist natürlich unglücklich. Aber es ist wieder eine der Begegnungen, wo Napoli dann auch gegen die vermeintlich schwächeren Teams einfach hinten raus noch ja weitere verlorene Punkte auf den belastenden Minuspunkteberg schaufelt, was sie schon bei Spezia etc. pp. Gemacht haben. Und dabei waren sie, wie ich meine, auf einem ganz guten Weg. Auch so, man hat gleich deine Anfangsphase das Gefühl gehabt, dass es weiterhin, da ist Spaß am Fußball vorhanden. Das ist wieder auch eine Mannschaft, die zusammengerückt ist, was sicherlich auch Gattuso anzurechnen ist. Der hat heute übrigens irgendwie Florenz abgesagt, habe ich gehört. Da bleibt jetzt nur noch Juric, Stand jetzt, weil De Zerbi auch gesagt hat, macht er nicht bei der Fiorentina. Aber das ist auf jeden Fall ein Rückschlag, auch im Kampf um die Champions League Plätze.
Gerade weil Lazio jetzt von hinten auch nochmal richtig massiv drückt.
Ja, komplett. Das war ein wildes Spiel. 4-3 gegen Genua gewonnen. Zwischenzeitlich, glaube ich, 4-1 geführt. Correa ist überragend in Form. Macht richtig Spaß, dem gerade zuzuschauen. Und dann führen sie 10 Minuten vor Schluss 4-1 und kassieren aber innerhalb von 60 Sekunden durch Skamaka und Shomorodov nochmal 2 und dann wurde es nochmal richtig eng. Aber im Endeffekt hätte auch niemand gedacht. Also wenn du vor der Saison so auf den Kalender guckst, Lazio Genua 1-0, 2-0, 1-1 und dann fallen da 7 Buden. Also unter Inzaghi gerade auch ganz schön Spektakel angesagt bei den Römern, ey.
Stimmt, das war doch gegen Benevento letztens auch schon, ne?
Ja, also
das war auch Lazio.
Genau, und 2-5 gegen Napoli dann verloren, dann ja. Milan 3-0 geputzt. Jo, Thomas, wem traust du denn da am ehesten zu, die 3 Plätze hinter Inter zu belegen?
Also Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Milan jetzt irgendwie den Rest der Saison noch einzukategorisieren wäre. Ansonsten würde ich schon sagen, Napoli, Juve, Milan.
Glaubst du sogar, dass Atalanta noch rausrutscht?
Ach, nee, das hatte ich natürlich jetzt irgendwie. Ich habe tatsächlich schon ein, zwei Gläschen Rotwein getrunken zur Feier des Tages.
Sehr gut, so muss das.
Nee, Atalanta bleibt natürlich drin. Und ja gut, dann macht's, dann fliegt Napoli. Das würde ich tippen.
Okay. Ja, Milan hast du angesprochen, das war so ein Lala-Auftritt gegen Benevento 2-0, schlussendlich durch Çalhanoğlu und Theo, 6. und 60. Minute. Es wurde unfassbar viel liegen gelassen vorne, beziehungsweise auch nicht zu Ende gespielt. Klar, Ibra hat da mal wieder so ein kleines Zauberstückchen vorgeführt, aber es war irgendwie im Schlussdrittel, na, oft hat es ein wenig so an der, ja, dem der vollen Überzeugung, den Angriff zu Ende zu spielen, gefehlt. Und ja, es ist, wie man sie einordnet, finde ich ein bisschen schwer zu sagen, weil halt eben auch noch einiges an Hochkarätern ansteht. Jetzt gerade am nächsten Spieltag fährt man zu Juve und das wird dann ja so ein Spiel, wo sich zeigt, das junge Milan oder das alte Juve, wer zieht da dann im Endeffekt schon davon, falls es nicht unentschieden ausgeht. Marius, was meinst du bei Milan? Haben sie sich wieder gefangen nach zwei Niederlagen?
Puh, also gegen Benevento dann von sich gefangen zu sprechen, finde ich,
ja, okay.
Ja, wäre ein bisschen zu optimistisch so.
Fair enough.
Ich glaube auch, dass dieses Spiel gegen Juve dann am nächsten Sonntag um 20:45 Ja, das wird im Endeffekt darüber entscheiden, wie die Saison für die beiden Vereine zu Ende geht. Und ja, bei Milan gibt's ja auch so ein bisschen so ein paar Nebenkriegsschauplätze. Und das ist natürlich jetzt auch nicht, ist ja auch nicht hilfreich so.
Ich wollte es gerade nämlich fragen, was ist denn jetzt mit Mister, ich bekomme den Hals nicht voll Raiola und seinem Schützling Donnarumma?
Ja, das, da gab's jetzt vor dem Benevento-Spiel, oder war es danach? Ich bin mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall großes Thema in den italienischen Gazetten jetzt am Wochenende. Gigio Donnarumma wurde ob seiner Zögereien in einer der Unterschrift der Verlängerung seines auslaufenden Vertrages von Ultras konfrontiert und die haben ihn doch wohl eindringlicher empfohlen, das schneller als, also lieber früher als später zu machen, den neuen Vertrag zu unterschreiben, am besten noch vor dem Juve-Spiel, denn Juve ist ja auch der Verein, der sich wohl am meisten um ihn bemüht, auch wenn er sagt, nein, nein, da ist überhaupt nichts, aber ja, das war vor 2 Jahren schon so und das ist jetzt auch ja einfach irgendwie das logische Ding, dass Juve sich natürlich für den italienischen Nationaltorwart der nächsten 15 Jahre interessiert. Und ja, Raiola würde aber gerne für eine Verlängerung 12 Millionen Euro netto haben. Und jetzt haben Maldini und Co. alle Vertragsgespräche erstmal bis Saisonende auf Eis gelegt, weil sie auch sagen, wir lassen uns von Fans und niemandem natürlich überhaupt nichts diktieren. Und ja, das betrifft daneben Donnarumma natürlich auch Çalhanoğlu, dessen Vertrag auch ausläuft. Und ja, ich schätze mal, dass das mediale Rauschen um das Thema wird in den nächsten 3 Wochen, bis die Saison zu Ende ist, nicht weniger werden.
Das glaube ich auch. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Genau. Also wie Thomas, wie würdest du das einschätzen? Was glaubst du, was macht Gigio?
Ja, wie du schon gesagt hast, das war vor 2 Jahren so und das war vor 2 Jahren davor auch nochmal so. Also im Prinzip ist das in 2 Jahresperioden immer wieder ein Thema. Ich kann mir letztendlich aber nicht vorstellen, dass auch die Juve 12 Millionen netto bezahlt, was sich Raiola vorstellt. Also am Ende des Tages glaube ich schon, dass Donnarumma sich irgendwie den Farben verpflichtet fühlt, trotz des etwas schwierigen Beraters.
Er klopft sich ja immer schön aufs Wappen und so, ne? Und ja, wenn sie in die Champions League kommen, haben sie wahrscheinlich ganz gute Karten.
Total.
Italienische Klasse. das Wort der Woche.
Hallo, hallo zusammen. Es ist schön, über den Kampf um die Champions League zu reden, aber heute gibt es nur ein Wort zu lernen.
Scudetto.
Wie bitte?
Scudetto.
Genau, Scudetto.
Scudetto.
Der Inter Mailand bequem auf der Couch gewonnen hat, während Atalanta gegen Sassuolo unentschieden spielte und sogar einen Elfmeter verschoss.
Scusate.
Die Inter Mailand von Antonio Conte wurde zum 19. Mal italienischer Meister. Vor allem aber gewannen sie nach 11 Jahren wieder die italienische Meisterschaft. Die letzte gehörte José Mourinho im Jahr des Triplete mit Coppa Italia und Champions League. Seitdem wurde diese einmal von AC Mailand und dann 9 Mal in Folge von Juventus Turin gewonnen. Davon die ersten 3, als Antonio Conte anfing, die alte Dame zu trainieren.
Scudetto.
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 Aber warum heißt es so Scudetto? Grundsätzlich, weil die Mannschaft, der ihn gewinnt, im folgenden Jahr einen Aufnäher in Form eines Schildes mit dem Symbol der italienischen Trikolore auf dem Trikot anbringt. Grün, Weiß und Rot, der den Namen von Scudetto annimmt. Die Idee kam zum ersten Mal im 1920 von einem berühmten italienischen Dichter, Gabriele D'Annunzio, der beschloss, dass der Tricolore auf die Trikots seiner Fußballmannschaft gehörte, anstelle des Savoyes Schildes, das Symbol der Familie Savoyen, die damalige Königin Italiens, mit dem die Nationalmannschaft spielte. Und 4 Jahre später ließen sich die Organisatoren der italienischen Meisterschaft von dieser Geste inspirieren und gewährten der italienischen Meistermannschaft die Ehre, das Schild auf den Trikot zu tragen. Und so ist aus dem Titel des italienischen Meisters seitdem der Scudetto geworden, der bekanntlich nicht gewonnen, sondern auf das Trikot genäht wird.
Scudetto.
Diesbezüglich gibt es auch eine aktuellere Geschichte. Weißt ihr, welches Wort auf Italienisch als erste Christian Eriksen gelernt hat?
Scudetto, it was one of the first words, yes.
Scudetto, das ist richtig. Er hat es tatsächlich erst gelernt und dann gewonnen. Marius, Mario, und über den Scudetto von Inter? Ich habe den Start gegeben. Viel Spaß. Ciao, ciao.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Ja, und damit sind wir angekommen im angenehmen Rotwein-Part mit Thomas. Also hast du schon das Fläschchen aufgemacht. Es war ja sozusagen erst heute dann auch so weit, weil Atalanta nur 1-1 bei Sassuolo gespielt hat, gab's jetzt den insgesamt 19. Scudetto für Inter und das Ganze das erste Mal seit 11 Jahren wieder. Also ganz großer Erfolg. Und wie kann man sich das vorstellen, Thomas, bei dir? Wie hast du das verbracht? Also das Atalanta-Spiel, fiebert man da noch so mit? Oder war es eh, dass du dir gedacht hast, na gut, dann wird's halt, dauert es nochmal 7 Tage und dann machen wir es zu Hause selber klar?
Naja, also ich musste tatsächlich ein Textchen schreiben über Marios Lieblingsclub Holstein Kiel und hab's dementsprechend nur im Live-Ticker verfolgt. Aber sobald ich da fertig war und Redaktionsschluss war, habe ich eine offene Flasche Rotwein mir gegriffen und mir gedacht, ja okay, wenn nicht jetzt, wann denn dann sonst? Also wie du schon sagst, 11 Jahre her und vor 11 Jahren war ich auch zum Triple-Sieg in Mailand. Ja, wirklich lange her.
Mit 17?
Nee, da hast du dich verrechnet. Aber
ich dachte, du bist 28, habe ich gelesen. Kürzlich.
Wo hast du das gelesen? Ach so, in Insta. Ja, das war ja der Fehler. Ich habe ja irgend so ein... Die haben ja... Ja, genau. Nee, die... Da gewinnt man mal einen Preis und die wissen dein Alter nicht, aber das macht ja nichts. Ja, genau, also ich war 2010, habe ich quasi die Mannschaft empfangen in San Siro, als sie noch in der Nacht von Madrid zurückgereist war, hat Lichterloh gebrannt und ist ja wahrscheinlich schon mein schönstes und intensivstes Fußballerlebnis, würde ich schon sagen. Und seitdem war ja auf jeden Fall ja eine Dekade Flaute, das ist ja eigentlich auch unvorstellbar.
Ja, krass. Also war, ist dann da schon irgendwie was Emotionales heute mit dir passiert und es ist nicht so, dass dieses Jahr auf der Couch Meister werden was Abwertendes ist oder so?
Ja, doch. Also ich würde auch sagen, ich bin im Prinzip auch einfach mal 11 Jahre älter geworden. Also vielleicht nicht mehr ganz so ganz so heißblütig und bierernst immer nur dabei bei, ja, beim Verfolgen von Inter. Es ist immer noch mein Herzensclub, aber ich würde schon sagen, dass ich die ganze Sache jetzt so ein bisschen rationaler auch angehe. Das würde ich schon sagen.
Ja, verständlich. Marius, lass uns trotzdem noch ein, zwei Worte kurz über dieses Spiel da zwischen Sassuolo und Atalanta verlieren, aus Chronistenpflicht auch und weil doch einiges geboten war. Es gab in der 23. schon eine rote Karte für Golini. Ich finde, die kann man so geben, weil eben, ich glaube sonst, ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Boga,
ja. Der hätte schon, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, den Ball ins leere Tor zu schießen, was ja dann auch immer, ja, ist die Verhinderung einer klaren Torchance, ja, gilt.
Man fragt sich natürlich, was reitet Golini da so rauszulaufen, ne? Aber ja, einfach richtig, richtig dumm gelaufen.
Ja.
Ansonsten dachte ich schon, ja, es stimmt natürlich, das Tor wäre frei gewesen. Ansonsten hat mich das doch sehr an die Szene gegen Real Madrid erinnert.
Und ja, verstehe ich auch. Wobei, trotzdem muss man sagen, Atalanta gut weitergespielt, Robin Gosens trifft mal wieder, schönes Tor, 32. Man geht dann in Führung.
Zehntes schon.
Zehntes, wahnsinnig.
Und 10. Vorlage von Malinowski, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Ja, krass. Ja, haben schon eine gute Truppe beisammen, ne? Gasperini war trotzdem natürlich unzufrieden, hat gesagt, da hätten wir schon 2 Zähler mehr verdient gehabt. Lag auch daran, dass der Ausgleich ein wenig skurril zustande kam. Also aus 11 Metern, Domenico Berardi, 52. das Ganze. Aber du hast vorhin auch schon geschrieben, beziehungsweise gesagt, das war ein Geschenk.
Ja, voll. Also ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, welcher Verteidiger es war. Jim City, glaube ich. Der Traoré halt, ja, im Zweikampf mit der Schulter berührt. Und vielleicht war es auch Toloi. Also ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber so oder so, beide wiegen wahrscheinlich so ungefähr 30 Kilo mehr als Traoré. Und in einem, ich würde, also das war ein normaler Zweikampf, oder? Also
ja,
du hast die Szene gesehen? Ja,
ja, geh mit bei der Einschätzung. Trotzdem hätte man es dann noch selbst in der Hand gehabt, in der 77. dann aber Luis Muriel, der vom Punkt aus scheitert und somit dann Inter, also Meister. Inter gestern 2-0 bei Crotone gewonnen, das durfte ich mir über 90 Minuten anschauen, beziehungsweise auch meinen Senf dazu abgeben. Da fand ich's mal komplett überzeugend jetzt auch nicht. Also ja, Crotone hat sich super hinten reingestellt, aber ich hätte dann doch gegen die schlechteste Defensive der Serie A mir das ein oder andere Mal ein etwas mehr Spielwitz gewünscht. Würdest du mir da widersprechen, Thomas, oder ist das dann einfach sozusagen diese Saison, ist das auch lang und da nimmt man jetzt einfach nur noch die Punkte mit? Und Conte würde auch sagen, Schönspielerei ist jetzt halt nicht, Hauptsache ich hole den Pokal.
Also ich habe es gestern gesehen und auch deiner Stimme gelauscht und würde sagen, es ist wirklich völlig egal. Also es ist ja eh jetzt so ein bisschen ja, abzusehen gewesen, dass Inter doch eher durch, ja, traditionelles Spiel, also klubhistorisch traditionelles Spiel, den Scudetto einfahren wird. Und ja, da ist ein 1-0 oder ein 2-0 innerhalb, ja, mit dem letzten Treffer in der letzten Minute oder der vorletzten oder was auch immer, das ist ja, absolut okay. Also ich habe mich da auch überhaupt nicht drüber geärgert, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass das an dem Tag was schiefgehen kann. Also ich wusste, das wird ein, ja, unspektakulärer, einfacher, steriler 1-0-Sieg und dann wurde es doch noch ein 2-0.
Okay, ich bin ja auch, also ich wehre mich ja selbst immer auch bei anderen Sachen immer gegen dieses, dass ein Verein schön Fußball spielen muss, etc., weil ja, man liebt Fußball ja auch aufgrund der Erfolge und ob man da dann irgendwie in der 90. eins reinmacht, dreckig gewinnt oder so. Manchmal fühlt sich das für einen als Fan, wenn man nicht neutraler Zuschauer ist, sogar oft noch besser an. Bevor wir irgendwie so aufs große Ganze blicken, an der Stelle lobende Worte für Christian Eriksen, wie ich finde, der sich da auch in den vergangenen Monaten seine Rolle gefügt hat und hier dann eben auch der Unterschiedsspieler war in der Partie.
Ja, absolut. Also der war ja auch Thema, als wir das letzte Mal in dieser Runde versammelt waren. Und ich bin auch überrascht über seine Entwicklung. Und er ist ja auf jeden Fall ein Spieler mit einem erheblichen Mehrwert geworden in den letzten Wochen, würde ich sagen.
Ja, Siegtreffer auch im Januar, glaube ich, schon im Derby war es, Viertelfinale Coppa. wichtiges Tor beim 1-1 gegen Neapel gemacht und jetzt das Sieg, nicht das Siegtor, aber sozusagen das der Knotenlöser gegen Crotone nach Einwechseln, wo er echt auch ein bisschen variabler war, finde ich, wie Brozovic und Barella davor. Der hat ja dem Ganzen nochmal irgendwie seinen eigenen Stempel aufgedrückt und eben dadurch, dass er mit beiden Füßen gut schießt, war dann noch ein abgefälschtes Ding. Aber sei es drum, Hakimi hat noch sein 7. gemacht. Aber lass uns doch mal weg von dem Spiel gehen und so einen gesamten Strich unter die Saison ziehen, auch wenn du es jetzt schon ein bisschen gemacht hast. Überwiegt dieser Meistertitel auch die Enttäuschung in der Champions League und alles? Von 1 bis 10, welche Note würdest du als Inter-Fan dieser Spielzeit geben?
Ja, also wenn wir die Champions League mit einberechnen, gibt's natürlich schon Abzüge in der B-Note, erhebliche Abzüge in der B-Note, aber ich würde trotzdem ja vielleicht eine 8 geben, 8 von 10, weil das einfach auch immer der erste Schritt ist, um wieder eine dominante Phase einzuleiten, der Meistertitel und der erste Meistertitel. Und das hat, glaube ich, auch die Vergangenheit gezeigt, dass die Clubs über nationale Dominanz, also egal ob Inter oder Milan, bei Juve gibt's ja gar nicht so viele internationale Dominanz, dass diese Clubs ja über die nationale Dominanz sich eben ins europäische Regal wieder gespielt haben. Und ich bin recht zuversichtlich, dass das jetzt auch der Fall sein kann.
Glaubst du, dass da dann auch schon wieder neue Investoren eine Rolle spielen vor der kommenden Saison? Da gab es jetzt auch wieder Andeutungen, dass da sich, glaube ich, roundabout 200 Millionen geschnappt werden sollen.
Würde ich grundsätzlich überhaupt nicht ausschließen. Ich halte es sogar für relativ wahrscheinlich, weil Suning offenbar auch von der Pandemie gebeutelt ist und ja, auch der chinesische Staat Kapital nicht unbedingt mehr in Fußballclubs sehen will. Aber das ist so politisch komplex und auch finanziell komplex, dass ich da jetzt keine stichhaltige, nachhaltige Prognose abgeben kann. Also ich halte es für möglich, aber wie es dann letztendlich kommt, weiß ich nicht.
Aber Zhang war zumindest auf der Meistergrafik mit drauf auch, ne? Das hat er sich nicht nehmen lassen.
Ist dir das aufgefallen, Thomas? Das fand ich ja super kurios.
Naja, der Presi halt. Moratti hätte sich auch noch drauf zaubern lassen.
Marotta war nicht mit drauf.
Er hat auf jeden Fall gesagt, er hofft, Zhang bleibt, hat er heute gesagt. Und Conte hofft, er bleibt auch. Das ist ja schon mal eine Ansage vom alten Präsidenten.
Wer hat dir das so Conte über die gesamte Saison gefallen, auftreten, ja, Spielweise, wie es angegangen ist?
Also der war ja zum Beispiel auch Thema, als wir das letzte Mal gesprochen hatten und dann wurde ich so ein bisschen ins Kreuzverhör genommen, erinnere ich mich, und musste ihn so ein bisschen verteidigen und ja, ich fühle mich tatsächlich im Nachhinein im Recht. Also Conte hat, finde ich, ja, eine stabile Mannschaft aufgebaut und Inter ist immer dann erfolgreich, wenn eine stabile Mannschaft ist und wenn es auf eine stabile Mannschaft zurückgreifen kann und ja, auch wenn es einen unangenehmen Trainer hat, also es fängt bei Herrera an, geht über Trapattoni, Mourinho, mit Abstrichen vielleicht Mancini oder Conte, also dieses Pazza Inter aufzubrechen, wie so ein Exorzist, dieses Wilde diesem Club auszutreiben, da brauchst du so einen Typen wie Conte und ich war immer der Überzeugung, dass das ein Trainer ist, der ja die Fähigkeit hat, das zu machen.
Glaubst du, er macht's auch nächste Saison dann weiter? Jetzt, du hast gerade gesagt, die hoffen alle, dass er bleibt und er hat ja auch, glaube ich, positive Signale gesendet, aber bei ihm weiß man ja nie zu 100%, woran man ist.
Ja, würde ich schon sagen, weil er ist ja natürlich jemand, der auch sehr, sehr kalkuliert handelt und es ist jetzt auch gerade nicht der Fall, dass irgendwelche anderen Topclubs um ihn werben würden, weil eigentlich alle Topclubs, so wie ich das sehe, versorgt sind auf der Trainerbank. Also allein aus den pragmatischen Gründen würde er das weitermachen und ganz abgesehen davon sieht er ja auch, dass er ja nicht nur eine sehr starke Mannschaft geformt hat, sondern auch eine Mannschaft hat, die noch sehr viel Potenzial hat und die seinen Fußball schon verinnerlicht hat, aber die er auf jeden Fall auch noch weiterentwickeln kann und ich bin mir eigentlich wirklich sicher, dass er auch mit Inter dieses Fundament nehmen will und ja sein Trauma international bekämpfen will.
Guter Punkt. Also das muss er jetzt tatsächlich nächste Saison mal beweisen, ne? Also nachdem er national ja eigentlich immer ganz gut abgeräumt hat und international dafür immer nicht so richtig. Und dann wird da wird es dann natürlich auch interessant, wenn sie vielleicht nächste Saison mal die Gruppenphase in der Champions League überstehen, wie es dann national läuft. Ob er da die Balance dann hinbekommt, oder?
Ja, total. Also das kann man tatsächlich noch gar nicht einschätzen. Also ich bin mir relativ sicher, dass in der Breite wahrscheinlich schon nochmal was gemacht wird im Kader. Aber jetzt allein auf Conte bezogen, ich glaube, das Weiteste, was er ja jemals geschafft hat in der Champions League, war das Viertelfinale mit der Juve mal im Halbfinale der Europa League. Das ist so das historische Fachwissen, das mir jetzt spontan in den Kopf schießt. Aber sonst war ja auf jeden Fall in der Saisonendphase immer genug Kapazität, um dann eben auch den nationalen Titel einzufahren. Und ja, es könnte durchaus spannend werden, wenn dem dann nicht mehr der Fall sein sollte.
Ich finde eigentlich gerade, wenn wir auch so beim Kader sind und was Conte da aufgebaut hat, die Frage von Marios Transfermarkt-Kollegen Tobi Kröger ganz spannend, der auf Twitter meinte, ob das damit das Serie A-Klischee erfüllt wäre, auch jetzt, dass der älteste Kader der Liga hinten raus so souverän ist, während der jüngste Kader jetzt zum Beispiel von Milan in Anführungszeichen abkackt.
Ja, kann man vielleicht so interpretieren. Aber ich würde da jetzt vielleicht so ein bisschen dagegen halten, dass die Startelf bei Inter ja gar nicht so unglaublich alt ist. Also es sind ja vor allem die Spieler, die hinten dran sind. Was weiß ich, die Kolarovs und Ranocchias. Und ja, gut, im Tor hast du auch einen relativ erfahrenen Spieler. Aber ansonsten sehe ich die Mannschaft jetzt nicht überaus alt. Und du hast ja auch ganz viele Spieler drin, die, ja, wie ich vorher schon angedeutet habe, ein unglaubliches Potenzial haben. Also Conte hat Bastoni eingebunden, hat Barella weiterentwickelt und Hakimi spielt eine immer bessere Rolle in dem Team. Also ich mache mir tatsächlich um die Zukunft keine Sorgen.
Ich würde es andersrum bei Milan tatsächlich so unterschreiben, dass das sicherlich ein Faktor gewesen ist, dass so viele junge Spieler dann eben auch mal Schwächephasen haben, die man denen auch zugestehen muss. Bei Inter ist dann, stellt sich dann halt die Frage, wie das ist, also wie das bleiben die Kolarovs, die Youngs, die Vidals über den Sommer hinaus oder was glaubst du, ist dahingehend die Planung? Es ist ja, also wenn es nicht schnell mit einem neuen oder mit einem weiteren Investoren klappt, dann ist es ja auch eine finanzielle Frage natürlich, ne?
Ja, vermutlich schon. Also ich denke mal, man wird da auch intern zu dem Entschluss kommen, dass man die Kolarovs eben jetzt vielleicht doch nicht braucht und es ja ein Spieler mit Potenzial auch täte im Kader, in der Rolle. Also Kolarov war ja zum Beispiel doch spektakulär schlecht manchmal. Vidal hat insgesamt auch nicht unbedingt überzeugt. Also ich bin aber ganz bei dir auch, dass das tatsächlich hat diese Grunderfahrung, die im Kader vorhanden ist. Es sind ja auch viele Spieler auch miteinander gewachsen jetzt über Jahre, das muss man auch bedenken. Also Brozovic ist ja schon ganz lange im Team, Skriniar ist auch eine Weile da, De Vrij ist jetzt auch eine Weile da, Handanovic sowieso. Das ist so ein Fundament, auf das Inter aufbauen konnte, das vielleicht auch nochmal im Vergleich zu Milan zum Beispiel seine Vorteile hat.
Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall genauso.
Ja, wird auf jeden Fall spannend, weil wir jetzt gerade kurz einmal schon bei der internationalen Bühne waren, würdest du trotzdem dir zwei, drei übergeordnete Sachen zusätzlich noch wünschen für die kommende Saison bei Inter oder ist das heute jetzt noch gar nicht Thema für dich im Kopf?
Für mich gar nicht groß Thema. Also was man im Kader auf jeden Fall gebrauchen kann, ist ein Hakimi-Äquivalent auf ähnlichem Niveau für die linke Seite. Ansonsten glaube ich eigentlich, dass die Mannschaft so weit steht. Also mein Wunsch wäre tatsächlich eher, dass die Mannschaft so zusammenbleibt. Also nicht, dass da irgendwie, ja, damit rechne ich sowieso nicht, aber jetzt nur mal irgendein Worst-Case-Szenario, dass ein Barella geht oder dass ein Lautaro verkauft wird, wovon ich, wie gesagt, nicht ausgehe. Aber ja, ich glaube, jetzt muss es darum gehen, diese Mannschaft beisammen zu halten und ja, nochmal auf das nächste internationale Level zu heben.
Und dann auch so eine nationale Dominanz, glaubst du, dass es drin, dass Inter auch über 2-3 Jahre da weiterhin über 38 Spieltage mitmarschieren kann? Ich meine ja.
Ja, glaube ich schon. Also das hatte ich ja vorher auch mal angedeutet, dass es in Italien ja ganz oft Eras gibt. Also Juve hat es jetzt natürlich leider auf die Spitze getrieben mit diesen zig Trillionen Scudetti in Folge. Aber es ist ja keine Seltenheit in Italien, dass so kleine Eras aufeinander folgen. Also 3-4 Mal Inter und dann 3-4 Mal wieder die nächsten.
Und ich glaube schon, dass diese Mannschaft und auch der Trainer ja das Potenzial haben, ja so eine Mini-Ära doch zu prägen in Italien, weil ich auch sagen muss, dass mir jetzt auch nicht Angst und Bange wird, wenn ich auf die Konkurrenz gucke.
Ära und Mannschaft ist ein gutes Stichwort.
La Squadra Eterna.
So, wir haben jetzt nämlich schon ein, zweimal über die Folge gesprochen, wo du schon mal zu Gast warst. Und damals haben wir alle drei eine Squadra für Inter gemacht. Und wir würden gerne anlässlich dieses Meistertages mal versuchen, ob wir uns auf eine einigen können. Also ob wir aus unseren drei verschiedenen, die dann doch durchaus variabel waren auf vielen Positionen, ob wir es da schaffen, für unsere ZuhörerInnen eine Top-Top-Inter-Squadra-Eterna rauszuzaubern. Was meint ihr?
Ich bin optimistisch.
Let's go.
Okay, vielleicht, damit wir da irgendwie nicht eine halbe Stunde brauchen, wir können ja so das Abstimmungsverfahren machen, beziehungsweise ich sag euch mal, weil Marius hat das dankenswerterweise nochmal rausgeschrieben, wie das damals aussah, und dann versuchen wir uns relativ schnell zu einigen. Ich sag schon mal, im Tor, glaube ich, fällt meiner raus. Damals hatte ich Tommaso Berni aufgestellt.
Muss ich immer dran denken, wenn ich an diese Squadra Eternas denke, ja.
Marius hatte Francesco Toldo und Thomas Samir Handanovic. Mit wem gehen wir? Mit dem alten Samir, der jetzt eine neue Ära eingeleitet hat, oder mit Toldone?
Der lange Unvollendete, der heute seinen ersten Titel gewonnen hat. Dafür würde ich schon plädieren.
Ja, ich finde, da kann man mitgehen, oder?
Ja, bin ich völlig in Ordnung mit.
Übrigens jetzt auch bei der Abwehrquote wieder sich echt gemausert in dieser Saison, auch hatte mal eine schwächere Phase. Aber ich glaube, ich habe es gestern auch im Spiel mal angesprochen. Ist da inzwischen auch wieder auf Platz 2 der Serie A-Statistik, was die abgewehrten Bälle angeht bei den Torhütern. Nur Mattia Perin war da vor dem 34. Spieltag noch stärker unterwegs. Dann kommen wir in die Abwehr. Ich habe mit einer Dreierkette gespielt und hatte Zanetti, Walter Samuel und Andreas Brehme. Marius hatte auch Zanetti, Lucio, Bastoni und Facchetti. Thomas hatte Maicon, Bergomi, Walter Samuel und Zanetti. Ich glaube schon mal, dass ich links hinten auf jeden Fall Zanetti gesetzt sehe.
Ja. Rechts oder links, je nachdem, wie so, wir ja. als weiteren
Außenspieler. Er kann alles, also da müsst ihr nur fragen, ja. Und er macht dir eine Weltklasse-Leistung auf, egal ob links, rechts, zentral, das macht er schon.
Kommt natürlich jetzt auch ein bisschen drauf an, mit welchem System wir spielen wollen, ne? Mit welcher Grundordnung.
Da sollte man sich drauf einigen vielleicht, ja.
Ja, ich glaube ja, wir brauchen die drei Stürmer.
Wir brauchen die drei Stürmer. Also spielen wir 3-4-3?
Ja, lass das machen.
Okay, dann Thomas hatte Walter Samuel, ich hatte auch Walter Samuel. Lucio, fliegt der auf jeden Fall schon mal raus?
Als Kenner der Triple-Mannschaft würde ich immer für Samuel plädieren.
Ja, also dann zentral Walter Samuel.
Muss ich sagen.
Ja, ich finde den auch einen geilen Typ. Marius, Wahnsinn, du musst einschreiten.
Nein, es ist alles gut. Also ich mochte Lucio immer sehr gerne zugucken. Aber ich würde auch sagen, dass die meisten Trainer, die es mit einer stabilen Defensive halten, sich für Walter Samuel entscheiden würden.
Weißt du, wie ich dich auf unsere Seite kriege? Ich habe letztens mit Ole Werner geredet und der hat auch explizit Walter Samuel gelobt. Das Gespräch habe ich natürlich auf diesen Punkt hingelenkt, aber
wollte ich jetzt gerade fragen, wie man mit dem Holstein-Kiel-Trainer auf Walter Samuel kommt.
Ja, der hat irgendwie erzählt, dass er fürs Abwehrverhalten hat der sich irgendwie auch die Triple-Mannschaft von Inter angeguckt und so weiter. Das hat er erzählt und dann, die Steilvorlage mit Walter Samuel und dann nochmal eine Lobhudelei von einem Trainer, die habe ich mir dann schon abgeholt.
Sehr gut.
Stark.
Sehr gut. Dann haben wir noch eine Position frei in unserer Dreierkette. Marius hatte Bastoni auch drin. Wir hätten sonst auch noch Maicon, Bergomi. Ich hatte Andreas Brehme. Ich glaube, Maicon hatten wir auch wegen deinen brasilianischen Wurzeln, oder? Oder hattest du wegen deinen brasilianischen Wurzeln Thomas drin?
Mitunter hat es vielleicht eine Rolle gespielt, aber irgendwie bin ich ganz angetan am heutigen Tage von der Bastoni-Idee.
Ja, oder? Haben wir ein bisschen was auch für Entwicklungspotenzial, auch in der Squadra Eterna und so jung und wirklich, finde, unglaubliche Entwicklung genommen diese Saison. Also gemeinsam mit Barella.
Wenn wir uns in 10 Jahren dieses Squadra Eterna angucken, dann Bastoni als Weltmeister, Europameister, zweifacher Champions League-Sieger.
Würde ich unterschreiben, ja.
Super League-Sieger.
Ja, das, da über das Thema sind wir heute einfach drüber gegangen, ne?
Dann muss er aber wechseln.
Ja, so stimmt ja. Ja, aber dann ist Bastoni eher links und Zanetti rechts, oder ist die Dreierkette eh völlig offen? Wahrscheinlich lässt sich Bastoni da eher in die Mitte für den Spielaufbau fallen, und wenn mit Ball und gegen den Ball, ist dann die Frage.
Ja, also theoretisch würde ich fast sagen, Bastoni links, Samuel zentral und Zanetti rechts, aber ja.
Ja, das klingt gut.
Die sind erfahren genug.
Wie sagt man, das müssen wir dann bei unseren Grafikern einkippen, dass sie es so machen. Mittelfeld, 4 Spieler können wir aufstellen, weil, ja, Marius hat es gesagt, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall 3 Namen vorne auch im Sturm. Thomas hatte Esteban Campiasso, Lothar Matthäus und Wesley Sneijder. Er hatte sogar nur 3, weil er mit 4 in der Verteidigung gespielt hat, genau. Marius hatte auch Lodder, auch Wesley Sneijder und Juan Sebastian Verón, klar. Ich hatte Luis Figo, Andrea Pirlo, Patrick Vieira, Dejan Stankovic und Clarence Seedorf. Da, ich kann mich erinnern, da ist das ein oder andere Mal von Thomas gekommen. Naja, die hatten aber nicht bei uns die besten Zeiten. Und ich hatte so dieses FIFA 99-Ding oder so.
Kann ich bestätigen, ich habe es mir heute nochmal angehört.
Ja, Seedorf wäre schön gewesen, wenn er bei Inter auch ansatzweise so gespielt hätte.
Also ich glaube mal fast, dass Lothar auf einer der zentralen Positionen gesetzt ist, oder?
Ja, der hat heute auch gleich einen Pokal unter ein Interbild von der Feier, beziehungsweise von so ein, ja, keine Ahnung, so ein inszeniertes, so eine inszenierte Grafik hat er halt runtergepostet.
Stark, und, ja, vorbereitet gewesen.
Aber ich glaube auch in Italien, ne? Da werden dem immer noch die Füße geküsst, wenn er da irgendwo über den Marktplatz läuft.
Ja, total. Also das kann ich wirklich bestätigen als jemand, der auch sich in Italien ab und zu mal mit Leuten unterhalten hat. Und ja, also das sind diese zwei Welten, die Lothar, glaube ich, auch immer noch nicht versteht. Also dass er hier oft ein bisschen belächelt wird und dort einfach bedingungslos verehrt. Und das ist halt einfach so, ja.
Wen nehmen wir noch mit?
Sneijder mit 2 Nennungen. Und auch als so als der dieser sensationelle Spielmacher auch in der Trippelmannschaft. Ich glaube, da machen wir nichts falsch mit.
Ja. Spielen wir mit Raute oder aufgereiht?
Ich glaube, so viele Außen haben wir gar nicht dabei, ne?
Nee, also ja, müssen wir fast mit Raute machen.
Okay, also Sneijder auf der 10. Ja, wäre Lothar auf einer Halbposition, und dann ist die Frage, nehmen wir Campiasso mit? Also von meinen, glaube ich, kann ich abrücken. Da habe ich, wie gesagt, aus Dejan Stankovic finde ich halt geil.
Ja, okay, Deki. Da wirst du auch wenig Widerrede finden im Interlager. Den kannst du auch gut auf der Halbposition spielen lassen. Hat er sein halbes Leben lang gemacht.
Ist richtig.
Nur wenn, also dann hätten wir schon 3 verbraucht im Mittelfeld.
Ja, dann bräuchte man noch einen Sechser halt. Also da blieben ja noch Verón und Campiasso zur Wahl, oder? Sehe ich das falsch?
Ich glaube, da können wir uns auch auf Campiasso einigen.
Ja?
Ja.
Fand ich auch immer geil.
Ich habe natürlich Verón auch, der war ja bei Inter auch nochmal stark, klar, die 2 Jahre oder was die er da gemacht hat. Aber das hatte ich damals auch schon gesagt, das ist natürlich auch eine Fanbrillenentscheidung gewesen.
Ja, ich verstehe total dein Faible für Verón. Also ich erinnere mich, ich war auch mal Deutschland gegen Argentinien in München. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, warum ich dort war. Total random. Aber wenn man das im Stadion gesehen hat, wie der aus dem Stand diese 70 Meter Diagonalpässe genau in den Fuß spielt, das ist wirklich faszinierend gewesen. Das sieht man nur im Stadion, sowas. Wahnsinn.
Ja.
Ja, krass. Ja, krass. Aber ich glaube, dass wir hinten da so einen Abräumer haben mit Campiasso, ist gar nicht schlecht. Dann haben Matthäus Stankovic ein bisschen freier halten und Sneijder kann da auf hinter den Spitzen rumrennen. Ich glaube, damit holst du den Titel, oder?
Ziemlich sicher, ja.
Dann hatte Thomas vorne im Sturm Ronaldo, der Richtige, Diego Milito, Grüße an alle Bayern-Fans, und Alvaro Ruicoba. Bei Marius, hatten wir auch Ronaldo, Adriano und Luis Figo. Und meine Wenigkeit hatte auch Diego Milito und Zamorano.
Ja, das ist das Problem, wenn du Interstürmer eingrenzen willst, hast du einfach, ja, aus Tradition einfach eine Auswahl, die es dir nicht gerade leicht macht. Also Milito ist doppelt genannt, oder?
Mhm. Ronaldo auch.
Ja.
Das stimmt.
Niemand von uns hatte Bobo Vieri, ne?
Ja, stimmt eigentlich.
DJ das. Bobo.
DJ Bobo.
Ja, also ich bin natürlich ein unfassbarer Recoba-Fan und ich bin mir relativ sicher, dass wenn ihr habt ihn einfach nicht, ihr habt einfach nicht an ihn gedacht erst und seid auch fasziniert von diesem Fußballer.
Ja, stimmt schon auch. Also das war auch ein geiler Kicker einfach.
Voll, voll. Nehmen wir Thomas Sturmreihe.
Ich glaube, wir nehmen Thomas Sturmreihe, oder?
Ja.
Ja, passt, das kann passt. Man auf jeden Fall machen.
Ist ja auch als Interista hat er natürlich auch, ja, 1,5-fache Wahl sozusagen.
Ja, und abgesehen davon, eine gute Mannschaft braucht auch immer einen Unvollendeten. Jetzt ist Handanovic ja schon lange kein Unvollendeter mehr, seit 3 Stunden oder so. Und dann brauchst du natürlich in Rekova auch nochmal einen, der ein bisschen so diese Melancholie in der Mannschaft bringt, so ein bisschen dieses, es hätte ja alles sein können und ich hätte alles gekonnt, aber es hat doch nicht ganz geklappt und da ist es doch der ideale Spieler.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hatte mir überlegt, ob ich mal hier die Frage in den Raum werfe, ob wir noch jemanden neu, frisch mit dazu nehmen und wollte Thomas dich fragen, ob du in der Squadra Eterna jetzt schon Lukaku mit reinwerfen würdest, aufgrund dieser Saison.
Ja, das ist, wie gesagt, so schwer bei Inter im Sturm. Also es Ronaldo, wegen dem bin ich zu Inter gekommen. Milito hat mir die schönsten Freuden bereitet als Inter-Fan. Und Recoba, wie gesagt, das war irgendwie auch über Jahre mein absoluter Lieblingsspieler. Und ja, wir können uns in 3 Jahren nochmal unterhalten nach 3 Champions League-Siegen und solchen Dingen, die Lukaku noch herbeizaubern wird. Aber heute würde ich noch davon absehen.
Okay. Ja, ich finde, das ist trotzdem eine außerordentlich tolle und gelungene Aufstellung. Bin gespannt, wie ihr da drauf reagiert und wen ihr eventuell noch mit reinzaubern würdet. Ich glaube, die Bank kann man noch besetzen bis zum geht nicht mehr.
Quadra Eterna.
Dann hätten wir eigentlich alle wichtigen Punkte gehabt und ich weiß nicht, bei wie vielen Gläsern Rotwein bist du inzwischen angekommen oder musst du auch morgen wieder arbeiten?
Naja, ich muss morgen arbeiten, denke ich mal. Also es ist bei 2 geblieben, aber das reicht mittlerweile, weil ich das nicht mehr so gewohnt bin.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Aber auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du deinen Scudetto-Tag dann doch noch hinten raus mit uns für ein Stündchen geteilt hast. Ich habe heute gar nicht arg viel mehr auf dem Zettel, außer dass wir jetzt in den kommenden Wochen weiter natürlich den spannenden Champions League-Kampf mitverfolgen werden. Falls ihr euch wundert, warum Parma gar nicht aufgetaucht ist, die haben noch nicht gespielt an diesem Spieltag. Die spielen erst, wenn ihr das Ding hier hört und eventuell könnte es dann auch offiziell, genau wie bei Crotone gestern, der Gang in die Serie B sein. Marius, hast du noch Ergänzungen?
Da du mich da jetzt wieder schmerzlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hast, nachdem ich eben noch an Recoba und Juan Sebastian Verón gedacht habe. Nee.
Okay.
Natürlich das Übliche. Also wenn ihr Fragen habt und so weiter, dann stellt die über die üblichen Kanäle Instagram, Twitter an unsere Profile oder auch an FUMS direkt. Postet immer schön den Hashtag Serie Amore, abonniert uns, lasst da Sterne oder andere Kritiken da, schickt uns vielleicht mal wieder ein Stadionerlebnis.
Oh ja, das würde ich gerne nehmen. Und ich kann doch sagen, dass wir auf jeden Fall in den kommenden Wochen weiterhin, genau wie heute, tolle Gäste am Start haben werden. Jörg von der Sportschau wird sich mal einklinken und dann können wir, da hat uns jetzt natürlich die Roma auch irgendwie in unserer Position nicht wirklich weitergeholfen mit dem Auftritt bei United, muss man sagen. Wasser auf den
Mühlen. Da können wir dann immer noch das Geldargument anbringen, glaube ich.
Und das Verletzungspech. Ach genau, die Roma haben wir heute auch nicht drüber gesprochen. Ich hatte ja versprochen, dass ich über sie spreche, wenn sie im Europapokal spielen und nicht nur in der Liga. Jetzt machen wir es auch wieder gar nicht, weil die zweite Halbzeit aber United. Ich glaube, wir wollen auch die AS-Fans nicht, dass wir es da zwingend noch alles in die Einzelteile zerlegen.
Steht, glaube ich, gerade 0-0 gegen Sampdoria.
Ja, ich in der Liga, ich glaube, der Drops ist gelutscht diese Saison. Da bin mal gespannt, was da in den kommenden Wochen noch so alles passiert um Fonseca, Checo und wie sie alle heißen.
Sassuolo zieht noch vorbei, mein Hot Take.
Okay, bin gespannt. Wir werden das auf jeden Fall auflösen und mitbegleiten wie gehabt. Ihr bleibt mir alle schön gesund, bleibt uns gewogen. Schaut mal immer wieder bei der SZ vorbei, bei den Geschichten, die der Thomas da so schreibt. Wann gibt's das mit Ole Werner? War das in der Vorberichterstattung zum Pokal?
Das war in der Vorberichterstattung, ja.
Okay. Na gut, da gibt's noch einen vielleicht einen ausgegliederten Artikel Ole Werner über Walter Samuel.
Der ist auf jeden Fall geplant. Muss ich nur noch in der Redaktionskonferenz entsprechend verkaufen, pitchen.
Ich glaube, da kannst du schön eine volle Seite Feuilleton drüber machen oder so.
Ja, das stimmt.
Das Sommerloch kommt bestimmt.
Ich weiß nicht, ob das Feuilleton Bock auf mich hat, aber ich kann ja mal fragen.
Gut. Dann soll es das fürs Erste gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche.
Genau.
Ciao.
Ciao, ciao. Thomas, ich hoffe, die Situation lässt es bald wieder zu, dass wir mal wieder ein Bier trinken gehen können.
Sehr gerne.
Und immer schön, dich hier zu haben. Gerne wieder.
Mach mal.
Ciao, ihr.
Fums.